Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion: Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Servus miteinander. Eine frische Folge Mir sind 4 an diesem Mittwochmorgen. Heute mit Torben. Hi.
Schönen guten Morgen.
Plätti sauer am Start. Servus.
Morgen.
Und der Kerry, hi.
Guten Morgen.
Wir schauen auf die erste Bundesliga-Niederlage der Bayern, die durchaus überraschend kam gegen den FC Augsburg. Wir gucken auf die Zukunft von Leon Goretzka, werfen einen genauen Blick auf die Leihspieler und blicken mal wieder voraus auf 2 Spiele. Eins ist heute Abend am Mittwochabend in Eindhoven und eins ist am Wochenende in der Bundesliga. Folge 35. Auf geht's.
Mir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Wir fangen mit der Augsburg-Niederlage an. Torben, du warst im Stadion für uns. Die klassische Frage, woran hat es hier gelegen?
Woran hat es hier gelegen? Guter Matchplan von Manuel Baum. Haben es ordentlich verteidigt. 5-3-2, 5-4-1. Wenig Räume zugelassen, waren sehr engagiert, waren körperlich gut auf dem Platz und relativ wenig zugelassen. Erste Halbzeit. Nach vorne auch nicht so wirklich viel gemacht oder machen können und kurz noch einen Lattenschuss kurz vor der Halbzeit und in der zweiten Halbzeit mit jeder weiteren Minute hat man gemerkt, dass die Augsburger einfach frischer sind, dass sie diese Belastung momentan ganz einfach nicht haben, die Bayern haben in den ganzen Wettbewerben und beim 1-1, klar, ein Fehler von Urbik und Tah, also eigentlich Urbik und danach hat man immer das Gefühl gehabt, dass Augsburg immer frischer wird und immer intensiver spielt und haben dann eben auch nicht nur verteidigt, sondern auch das Spiel ein bisschen nach vorne gesucht, haben gepresst, sind draufgegangen und da hat man schon so ein bisschen den körperlichen Verfall, so würde ich es mal beschreiben, bei den Bayern gemerkt und am Ende war es dann auch ein verdienter Sieg für Augsburg, die, glaube ich, an die 15 Schüsse aufs Torschüsse hatten und das ist natürlich dann auch eine Anzahl, die hat Leipzig mal übertroffen und ansonsten war das für mich tatsächlich eine tolle Leistung vom FCA, die da unten wichtige Punkte gegen den Abstieg gesammelt haben.
Das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Also klar, die Bayern haben nicht ihr Leistungspotenzial abgerufen, aber Augsburg hat es einfach gut gemacht. Und da sieht man auch, dass durchaus Potenzial ist in diesem Kader, das einfach in dieser Saison halt zu selten noch abgerufen wurde. Du hast den Namen, ja?
Ja, das Problem ist aber auch, und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich dann jetzt auch in diesem Spiel Upamecano gefehlt haben, Gnabry gefehlt hat. Dann haben wir natürlich die Vakanz oder das Vakuum hinten in der rechten oder rechte Außenverteidiger, das mit Stanisic, mit Leimer, mit Boe, da eben 3 in Anführungsstrichen etatmäßige Rechtsverteidiger gefehlt haben. Das heißt Bischof rechts, Ito links, irgendwann Kimmich im Laufe des Spiels in der zweiten Halbzeit, rechte Außenverteidiger spielt, Bischof auf die andere. Also es wird relativ viel durch rotiert hinten und das ist so ein bisschen die Achillesferse gerade gewesen, auch in dem Spiel. Belastung hoch, Jonathan Tah mit ganz, ganz vielen Spielen hat es auch eigentlich ordentlich gemacht, aber bei ihm hat man dann eben auch in dem Spiel gemerkt, dass es so ein bisschen an die Substanz geht und das sind alles Dinge, die du auch ein bisschen erklären kannst, ne? Also warum die Bayern jetzt auch in dem Spiel dann verloren haben oder auch nicht rangekommen sind, deswegen keine Panik. Ich glaube, so eine Niederlage schärft so ein bisschen die Sinne jetzt auch vor den Spielen, die jetzt anstehen. Heute in Eindhoven, dann gegen HSV, all das, was da kommt, Pokal, Leipzig, da kann so eine Niederlage auch mal ganz heilend sein.
Genau, finde ich auch. Es ist so ein bisschen so ein Weckruf, ohne dass es wirklich einen Wecker bräuchte. Aber im Zweifel schadet es vielleicht nicht so für die kommenden Wochen und Monate. Den Namen Jonas Urbik hast du schon in den Mund genommen. Plätti, Kerry, Didi war danach sehr kritisch. Kennen wir von ihm. Finde ich, hat aber bei ihm auch immer, am Ende hat es Hand und Fuß, aber er hat gesagt, Jonas Urbik ist für ihn nicht der kommende Bayern-Torhüter, also nicht der Nachfolger von Neuer. Wie seht ihr es aktuell? Tom und ich haben schon öfter drüber geredet, das weiß ich, wir sind beide der Meinung, der hat das in sich, der trägt das in sich, eben auch auf sich Bayern-Torhüter Nummer 1 zu werden. Was sagt ihr?
Boah, ich finde, es ist noch zu früh, um eine Bewertung abzugeben. Ich finde, man kann keinen Torwart bewerten, der nicht mal irgendwie 10 Spiele am Stück macht. Ich finde, er bringt viel mit. Es ist für mich seit langer Zeit mal jemand, dem ich es zutraue, Nachfolger von Manuel Neuer werden zu können, weil er sehr viel mitbringt an Qualität, an Professionalität, und er ist auch ein Typ, der bei den Bayern mit seiner Art sehr gut ankommt. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Aber einen Bayern-Torwart auf der Nummer 2 oder Nummer 3 hinter Manuel Neuer zu bewerten, bei den Bayern, wo Neuer 90% aller Spiele macht, meiner Auffassung nach unmöglich. Aber ich bin mir sicher, die Bayern werden, wenn sich Neuer im März, April dazu entscheiden sollte, möglicherweise nicht weiterzumachen, seine Karriere zu beenden, bin ich mir sicher, werden sie sich nach Marktoptionen umschauen. Ich glaube nicht, dass man volle Kanone zum heutigen Zeitpunkt mit Jonas Urbik dann auf die 1 gehen würde.
Kerry, wie siehst du die Situation gerade, Torhüter-Position bei den Bayern?
Ja, in dem Fall zählt dann die Meinung von Manu selbst wahrscheinlich mehr als die von Didi. Nichts gegen Didi, aber Manu sieht ihn jeden Tag im Training, und da gibt's ja immer positives Feedback von Manu, vom Torwarttrainer Michael Rechner, und Jonas Urbik hat es schon in Köln gezeigt im DFB-Pokal, dass er durchaus eine Hilfe sein kann, gute Reflexe gezeigt, gute Ausstrahlung. Plätti hat es auch gesagt, er kommt sehr gut in der Truppe, im Verein an. Und jetzt gilt es dann einfach für ihn, möglicherweise ab der neuen Saison sollte Manu aufhören, dann auch Spielpraxis zu sammeln über einen längeren Zeitraum und sich dann zu empfehlen.
Dann lasst uns über einen Mittelfeldspieler sprechen. Leon Goretzka könnte den Verein bald verlassen. Plätti, wie ist unser Stand der Dinge? Es gab ja auch einen Besuch aus Madrid in München.
Ja, wir hatten ja schon mal, glaube ich, vor 2 Wochen über ihn hier gesprochen. Da hatte ich gesagt, dass Leon Goretzka gegenüber immer noch nicht hundertprozentig kommuniziert wurde, dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Dem ist weiterhin so. Aber Goretzka hat mittlerweile auch ein Gefühl dafür und auch sein Management, dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Und wir hören, dass eben deswegen auch im Hintergrund forciert wird, dass er die Bayern ablösefrei verlässt. Atletico hatten wir genannt, einer der Teams, die bereits telefonisch vor ein paar Wochen Interesse hinterlegt hatten. Atletico macht jetzt ernst. Matteo Alemani, der Sportdirektor von Atletico, war ja einst bei Barcelona. Der flog ein. Vorgestern hatte gestern am Dienstag ein Treffen mit der Berateragentur Roof hier vor den Toren Münchens. Die sind ja ansässig bei den bei den Filmstudios, genau, Filmstudios, hinten bei Grünwald-Harlaching, glaube ich, Torben, das müsste die Ecke sein. Also Alemani hat ein Konzept vorgelegt, hat gesagt, dass man den Spieler unbedingt möchte, als Gallagher-Ersatz, der wechselte ja vor ein paar Tagen zu Tottenham. Profil passt, jetzt geht's drum, ob Goretzka der Typ ist, der jetzt schon im Winter wechselt, um den Bayern Ablöse zu ermöglichen, um jetzt eben schon in der Rückrunde Stammspieler zu sein. Ich glaube nicht, dass er das braucht, weil er bei Nagelsmann derzeit gesetzt ist. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass er eher im Sommer ablösefrei wechselt, aber Atletico ist heiß.
Wie herb wäre der Verlust, Torben? Man hatte ja das Gefühl, Leon Goretzka spielt jetzt sportlich nicht mehr so die allerwichtigste Rolle. Kimmich-Pavlovic sind im Grunde so das Top-Duo auf der Doppel-6, wenn es drauf ankommt. Und dann hast du mit Tom Bischoff noch einen jungen Mann, der die mal ja im Zweifel dann vertreten soll. Wie siehst du Leon Goretzka?
Ja, so ein schleichender Prozess, so würde ich es, glaube ich, benennen. Er hat immer mal seine Einsätze bekommen und ist da auch mit seiner körperlichen Präsenz wichtig in dem einen oder anderen Spiel, aber diesen ganz extrem sportlichen Impact hat er nicht mehr, wenn man sich die Statistiken auch von ihm anschaut, was jetzt Tore und Assists angeht, jetzt auch in dieser Saison, dann fällt er schon deutlich ab von anderen Spielern. Und was ich ein bisschen scharf finde, ist, wie in den sozialen Medien über Leon Goretzka geurteilt wird. Das missfällt mir tatsächlich. Also das ist ja schon eine Hetzjagd mitunter, wie da über ihn geurteilt wird. Lese mir das manchmal durch, wo ich mir auch denke, Alter, das ist komplett am Ziel vorbei. Man kann über seinen sportlichen Wert in Zukunft sicherlich diskutieren. Von daher finde ich die Entscheidung der sportlich Verantwortlichen und der Bayern zu sagen, er bekommt keinen neuen Vertrag aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus, auch plausibel und nachvollziehbar. Aber diese Hetzjagd und diese mediale Eindreschen in den sozialen Medien auf ihn, das finde ich so ein bisschen hässlich und auch überzogen. Und von daher ist die Frage, auch was Plätti sagt, Winter oder Sommer. Ich meine, die Bayern haben ambitionierte Ziele, ne? Und wir haben jetzt gesehen, dass es mal das eine oder andere kleinere Problem gab. Deswegen macht es durchaus meines Erachtens auch mehr Sinn, ihn vielleicht im Sommer gehen zu lassen. Du hast die Belastung, du hast die Dreifachbelastung. Und deswegen bin ich gespannt, wie da die Entscheidung ausfällt. Meine Tendenz wäre aber ganz klar zu sagen, im Sommer und dann einen ganz fairen Cut zu machen. Er hat eine tolle Zeit hier beim FC Bayern München gehabt, viele Erfolge feiern können, viele Titel geholt, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Art und Weise. Der ist ein guter Junge und in der Kabine anerkannt, hat viele, viele Freunde da auch. Und von daher eher meine Tendenz eher Sommer. Und dann ist es aber auch okay, wenn man da einen Schritt und Schnitt macht und den jungen Spielern da auch mal ein bisschen die Bühne gibt.
Bin ich ganz bei dir, seit 2018 im Verein übrigens, ne? Also passiert nicht allzu oft, dass ein Spieler so lange dann sich bei den Bayern auch durchbeißt. Kjaer, einen Abgang könnte es noch geben, zumindest leihweise Javier Fernandes. Ein junger Spieler, der hier und da auch schon ein paar Minuten schnuppern durfte. Wie ist der Stand der Dinge bei ihm?
Ja, die Bayern suchen ja nach einer Leihe für ihn. Er hat ja seinen Vertrag auch verlängert vorzeitig. Da gab es ja auch Gespräche schon in den vergangenen Monaten. Er hatte eine schwere Zeit mit Verletzungen. Und jetzt haben wir es ja auch berichtet, dass der erste FC Nürnberg dran ist, ihn eben auszuleihen. Die Vereine im Grunde klar sind, der Spieler muss jetzt halt über die Ziellinie gehen und sagen, ich will das machen. Gibt es dann noch andere Optionen? Grasshopper Zürich könnte sich auch in den Zug steigen und in die Schweiz fahren und dann eben mit seinem Buddy Jonathan Aspiensen auch zusammenspielen. Also das sind jetzt die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Und ja, für ihn wird es Sinn machen, jetzt auf einem höheren Niveau auch Spielpraxis zu generieren. Aber vielleicht von mir noch ein Satz zu Goretzka. Ich fände es fahrlässig von den Bayern, wenn sie jetzt einem Abgang zustimmen würden, das ein oder andere Millionchen hin oder her. Sie können ihn auch gut gebrauchen, vor allem mit Blick auf die Rückrunde. Torben hat es angesprochen. Klar, er offeriert dem Mitball nicht so viele Lösungen. Das ist schon dürftig geworden, aber er ist immer noch ein guter Zweikämpfer und auch ein extrem guter Typ für die Kabine. Und Fernandes vielleicht langfristig jemand, der auch mal in so eine Rolle reinschlüpfen kann, hat auch diese körperliche Präsenz, aber der muss jetzt einfach viel Spielzeit sammeln auf diesem hohen oder höheren Niveau, weil Regionalliga ist einfach, ja, es reicht nicht. Das ist dieser Liga ist er entwachsen.
So schaut's aus. Dann lasst uns über das Thema Verträge, über das Thema Vertragsverlängerungen noch sprechen. Ich fand Jonathan Tah gestern interessant auf der Pressekonferenz, der gesagt hat, er versucht am Tag 100 Mal, da Jo Upamecano zu überreden, dass er eben verlängert. Und da sieht man schon, was er auch für einen Wert in der Mannschaft hat. Neben seinem Abwehrchef Jonathan Tah ja meistens gesetzt, da Jo Upamecano. Plätti, vielleicht von dir, wie ist der Stand der Dinge? Geht's durch? Wie lange müssen sich die Bayern-Fans gefühlt noch gedulden?
Boah, will ich eigentlich fast gar nicht mehr drüber sprechen. Thema nervt mich. Ehrlicherweise, wenn die Bayern das Ding nach dem Deadline-Day zerreißen und er hat es bis dahin immer noch nicht angenommen, dann braucht er sich nicht wundern. Also ich finde, das ist eine Frechheit. Mich ganz ehrlich, also was da an Zahlen auf dem Tisch liegen, das ist ein Wahnsinn. Und ihr kennt meine Meinung, ich halte ihn für einen sehr guten Innenverteidiger, aber ich zähle ihn nicht zu den Weltbesten, weil er mir dafür einfach dauerhaft noch nicht auf oberstem Level konstant genug ist. Das ist einfach meine Meinung, deswegen finde ich die Zahlen jetzt schon Wahnsinn, die Bayern hinblättern wollen, inklusive der Ausstiegsklausel, die dann aller Voraussicht nach ab dem Sommer 2027 greifen würde. Er lässt sich viel zu viel Zeit. Warum er sich die Zeit lässt, kann ich dir nicht beantworten. Möglicherweise ähnliches Modell wie Schlotterbeck, dass sie alle drauf zocken. Wann passiert oder wann fällt der erste Dominostein in Liverpool, möglicherweise bei Real Madrid. Anders kann ich es mir ehrlicherweise nicht erklären. Eberl hat den Glanz in den Augen verloren. Ich finde, dass der auch genervt ist von dem Thema. So wirkt er auf mich, wenn er drüber spricht. Boah, ja, es muss eine Entscheidung her. Aber abschließend dazu muss ich auch schmunzeln, weil es gab auch so viele falsche Medienberichte in den letzten Wochen von Durchbrüchen und Einigungen, wo teilweise die gleichen Medien jetzt davon berichten, es gibt eine Deadline. Also es gibt keine Deadline. Bei Bayern wird vielleicht mal eine Deadline hinterlegt im Sinne von, pass mal auf, jetzt entscheide ich aber bitte mal in den nächsten paar Tagen. Haben wir auch gesagt, die Nervosität bei Bayern ist da. Aber kann mir ja keiner erzählen, dass wenn jetzt der Upamecano eine Deadline bekommt, am 10. Februar sich entscheiden zu müssen, verschläft das Ding und kommt am 11. in die Seele und sagt so, übrigens, ich will doch verlängern, dass er dann nicht mehr verlängern darf. Also, das ist ja Schmarrn für mich. Insofern, ja, es wird bald eine Entscheidung fallen, aber wann weiß ich nicht.
Das haben wir ja bei Kimmich auch gesehen, ne? Da war es ja auch dann mit irgendwelchen Deadlines hin und her. Aber ich bin mir schon sicher, also den sportlichen Wert sehe ich schon bei Upa, muss ich sagen, weil der jetzt gerade auch eine Konstante ist unter Company, hat da den Next Step gemacht, der für ihn nochmal erforderlich war, um meines Erachtens dann auch ein absoluter internationaler Top-Innenverteidiger zu sein. Das ist er für mich. Ich sehe jetzt international auch in den großen Top-Ligen jetzt keine Innenverteidiger, die ihn da irgendwo den Rang ablaufen. Deswegen kann ich diesen sportlichen Wert und diesen finanziellen Aspekt, den die Bayern gehen müssen, schon auch verstehen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Bayern sich das ja auch nicht mehr ganz so lange anschauen werden. Also dass es eine Deadline dann irgendwann geben wird, jetzt nicht punktuell auf einen Tag, sondern dass der Verein ganz einfach reagieren muss und dann Upa irgendwann sagen muss, so pass mal auf, mein Freund. Und so kenne ich es aus meiner Vergangenheit noch, auch mit meinen Verträgen oder mit auch Jungs in der Kabine, was ich dann mitbekommen habe, dass dann schon irgendwann der Verein eine Planungssicherheit braucht und dann auch irgendwann sagt, so Junge, also entweder ja oder nein. Und wenn du es nicht machst, dann war es das für dich. Das muss jetzt nicht eben der 10., 11., 15. Februar sein, sondern aber ich glaube schon, und das war auch die Aussage von Jan-Christian Dresen mit dem Kaugummi, diese Metapher und auch Max so langsam, die werden natürlich schon jetzt so ein bisschen, ja, ich will sagen unruhig, aber ein bisschen gallig und haben da was auf den Tisch gelegt, wie Plätti ja richtig sagt. So, da kannst du eigentlich geschmeidig auch mal ja sagen, aber wenn der Junge eben halt nochmal andere Ideen im Kopf hat, da bin ich mir sehr sicher, dass er diese Entscheidung zeitnah fällen muss, weil ansonsten knallen die Bayern den die Türen zu und werden ja nebenher sich schon mal entsprechende Gedanken machen für den Worst Case.
Ein Satz noch dazu, das ist ja genau das Problem, was Torben angerissen hat, diese Planungssicherheit. Den Bayern sind ja aktuell die Hände gebunden. Jeder weiß, sie wollen mit Upamecano verlängern, aber das hindert sie natürlich dran, anderweitig aktiv zu werden. Ne? Und ein Schlotterbeck wartet natürlich beim BVB auch auf, was macht Upamecano? Was passiert in Liverpool? Was passiert bei Real Madrid? Aber die Bayern beispielsweise, um mal einen Namen zu nennen, Jérémy Jacquet von Stade Rennes, junger Franzose, Innenverteidiger, Top-Profil für Bayern, den finden sie super spannend. Fabrizio Romano hat berichtet, es gäbe aktive Verhandlungen mit Bayern jetzt schon für Sommer. Das ist Quatsch, wird mir von allen Seiten dementiert, von der Spielerseite von Bayern, weil die Bayern können derzeit überhaupt nichts machen. Die Bayern sind derzeit nicht im Rennen bei einem Innenverteidiger und bieten konkrete Zahlen. Sie warten auf die Upamecano-Entscheidung. Deswegen können sie gar nicht voranschreiten bei einem Jacquet. Sie können gar nicht voranschreiten bei einem Nico Schlotterbeck. Alles steht und fällt jetzt mit Upamecano. Wenn der ablösefrei geht, wird natürlich jede Menge Budget frei. Deswegen brauchen die Bayern meiner Auffassung nach in den nächsten 7 Tagen bis 10 Tagen Maximum definitiv eine Entscheidung, weil nach dem Deadline-Day am 2.2. steigt im Grunde genommen das Sommertransferfenster. Und die Teams müssen früh dran sein, weil viele Aktien während der Weltmeisterschaft nochmal in die Höhe schnellen können.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Carrie, vielleicht abschließend zum Thema Upamecano. Wie siehst du die Situation? Ähnlich kritisch?
Ja, also mehr Wertschätzung geht nicht vom Verein. Also ich weiß nicht, was er noch haben will. Ich habe die Zahlen auch, ja, was heißt gesehen, aber ich weiß auch, was sie bieten. Und es sind sehr, sehr hohe Zahlen. Und nicht viele Verteidiger kriegen solche Gehälter. Und die Bayern zahlen mit die besten Gehälter in Europa. Und ja, ich kann mir es auch nur so erklären, dass er spekuliert auf möglicherweise Real Madrid. Da könnten drei Innenverteidiger im Sommer den Verein verlassen. Was macht David Alaba? Was macht Antoni Rüdiger? Eder Militao immer wieder problematisch mit Verletzungen. Also da kann eben eine Tür aufgehen. Und da wartet er vielleicht noch drauf. Aber ja, ganz ehrlich, er hat ja in München alles sportlich, spielt um große Titel mit, hat einen Top-Trainer, der ihn fördert. Und jetzt auch noch so ein Mega-Angebot. Also ja, finde ich auch Quatsch, da so lange zu zögern.
Bei Serge Gnabry sieht es besser aus. Da warten wir im Grunde weiterhin darauf, dass es dann auch den Vollzug gibt sozusagen mit der Vertragsverlängerung. Und dann noch ein kleines Update bei Harry Kane auch. Hat Max Eberl vorgestern was, glaube ich, gesagt, dass sie miteinander sprechen. Es gibt also diese Gespräche um eine Vertragsverlängerung und sollte dann auch verhältnismäßig zeitnah durchgehen, Torben, oder?
Ja, zeitnah, was heißt bei dir zeitnah, ne? Also zeitnah ist das, guter Punkt. Ist noch im Januar oder im Februar oder also das nicht, aber es wird gesprochen, das ist ja schon mal das Positive und wie hat es auch Jan-Christian Dresen gesagt, dass es nicht so kompliziert wird, wie damals die Gespräche, ihn von Tottenham nach München zu holen. Also von daher bin ich mir da, glaube ich, sehr sicher, dass es da einen Konsens geben wird, dass es keine großartig komplizierten Gespräche werden wird. Harry fühlt sich wohl, Familie fühlt sich wohl, sportlich, Titel ambitioniert, sind die Bayern mit ihm, unter ihm und von daher, also ist meine persönliche Meinung, gehe ich da nicht von aus, dass es da große Probleme geben wird.
Und was auch interessant ist, wenn man das mal alles zusammen addiert, alle geplanten Vertragsverlängerungen, Gnabry, Upamecano, Leimer, Rutja aktuell, wird dann noch kommen, Harry Kane, wenn du das alles in Summe nimmst, das ist für die Bayern eine Menge Kohle. Da geht's mit Signing-Fees für Berater, für die Spieler, für Gehaltserhöhung. Das ist am Ende in Summe, ist das ein 60, 70, 80 Millionen Euro Transfer. Und die Bayern, das hören wir ganz klar auch von intern, machen momentan keine verrückten Dinge, sparen sich das Geld zusammen. Achso, wie habt ihr wegen der Katze gelacht? Also sparen sich viel Kohle zusammen. Und es würde mich sehr überraschen, wenn sie auch bis zum Deadline Day irgendwas Verrücktes Finanzielles machen. Umso interessanter wird der Transfersommer dann für die Bayern nach der Weltmeisterschaft beziehungsweise davor.
Lasst uns
über nicht um Sticker, ey.
Lasst uns, wenn es Torbens Katzen erlauben, noch über einen relativ frischen Neuzugang sprechen. Baran Jai, 18 Jahre jung, kam ja von den Gambino Stars Afrika, also einer Fußballakademie von dort, gibt eine Partnerschaft mit den Bayern über Los Angeles FC, wurde jetzt immer wieder erklärt, dass er eben eine kleine Blessur hat, deshalb noch nicht mittrainieren kann, noch keine Option ist, noch nicht im Training ist. Kerry, wie ist der Plan mit ihm? Worauf dürfen sich die Bayern auch freuen und wann vielleicht ungefähr auch? Haben wir da eine Idee?
Ja, er ist im Aufbautraining, wurde uns gesagt, und wird dann, sobald es dann auch passt für ihn, auf den Platz gehen und dort auch arbeiten. Ich gehe davon aus, dass im Februar passiert und dass er dann auch bei den Profis mittrainieren wird. Plätti hat es schon ausführlich erklärt, vor 2 Folgen, 3 Folgen. Ganz spannender Spieler, Box to Box, hat sich empfohlen, Company steht auf ihn. Muss dann aber auch erstmal reinkommen, weil viel Zeit ist dann ja de facto nicht, um sich dann auch zu beweisen, mit Blick auf den Kader im kommenden Jahr, im kommenden Sommer, kommende Saison. Deswegen, ja, spannendes Profil, jetzt muss er fit werden.
Ich habe den gesehen in Zürich beim Vorbereitungsspiel übrigens, aber nur bewusst dann nochmal wieder vor Augen geholt, wer das da eigentlich war. Also klar, ja, ihr wisst ja, ich bin da immer eher so ein bisschen der Bramsklotz und der Bramser, der Frankie Bramser, der sagt, ja, mal gucken, gut, den mal zu holen, mal schnuppern zu lassen im Training. Aber genau wie Kerry schon richtig sagt, na, jetzt verletzt, angeschlagen, kommt er ins Training, wann ist er fit? Aber dass das jetzt der Diamant ist, der geschliffen wird und der neueste und neue Superstar des FC Bayern München, boah, da würde ich mal ganz definitiv wieder die Bremse reinklotzen und dass man sowas macht, ja, aber man hat am Campus natürlich, man hat Talent, mit Chavez, mit Daiber, mit Fernandes, mit keiner, man hat ja Spieler wie Sand am Meer, wollte ich gerade sagen, aber da sind ja jetzt ja wirklich schon wieder Jungs dabei und deswegen, da schaue ich mal ganz genau hin, auch im Training und bin mal gespannt, wie da die Entwicklung wird. Ich weiß, er wird nur geholt und er soll trainieren und er soll gucken oder man will gucken, wie er sich entwickelt, aber das klingt schon wieder alles so, als ob die da Messi 2.0
Aber Torben, das hast du bei Renner Karl auch gesagt, ne? Also hast du auch die Bremse reingetreten?
Nee. Da habe ich nur gesagt, da ging es um die Nationalmannschaft nach zwei Spielen, nach zwei guten Spielen. Da habe ich die Bremse reingehauen. Da habe gesagt, das muss er bestätigen. Und das hat er bestätigt und das hat er die ganze Hinrunde gemacht. Kleine Delle gerade, was normal ist mit 17 Jahren. Da habe ich gesagt, auch nicht gleich wieder ausflippen. Und das hat er aber bestätigt.
Das kann ich bezeugen. Habt ihr dieses Bild gesehen? Habt ihr dieses GIF gesehen? Ich weiß ja gar nicht, wie die Begriffe mal alle heißen oder Meme oder was. Lennart Karl, nachdem er gesagt hat, er will zu Real Madrid und da war da so Marco Marin eingeblendet. Das musste ich jetzt.
Das war wirklich sehr lustig. Ja, die letzten ein, zwei Spiele waren nicht so.
Da musste ich wirklich schmunzeln.
Merkt man gar nicht, dass du es lustig findest.
Eine Frage, die ich mir stelle. Wie kriegt es der Boulevard hin, zu berichten, dass Lennart Karl mit 17 am Samstagabend nach der Augsburg-Niederlage mit Tom Bischoff bis tief in die Nacht feiert? Das hat mich gewundert. Da gab es bestimmt einen Anruf von den Bayern bei entsprechendem Medium.
Möglich.
Das kann gut sein.
Weil die möglicherweise auch im Nachtleben unterwegs sind und sich die Nacht um die Ohren hauen, um dann vielleicht den einen oder anderen Spieler zu sehen. Und wir wissen ja, dass die auch relativ breit aufgestellt sind, einige. Und von daher sieht man möglicherweise den einen oder anderen. Da ich in einem gewissen Alter bin, ziehe ich ja nicht mehr durchs P1 und andere Lokalitäten.
Aber ich glaube, Lennart Karl morgen nicht nach Madrid wechselt. Ich glaube, Lennart Karl wird, außer wie er so tickt und keine Ahnung, wenn du dann mal beim Basketball guckst, wie der da unten in dem Sessel hängt mit so einem, fehlt eigentlich nur noch so der Pelzmantel, weil er rutscht ja fast von dem Sitz runter, wenn er da an der Seitenlinie sitzt. Ich glaube, Lennart Karl wird noch für so geile Geschichten sorgen in München in den nächsten Jahren. Ich glaube, das wird völliger Wahnsinn werden.
Freuen wir uns.
Das ist mein Bauchgefühl.
Aber eine kleine Anekdote noch zum Beispiel, so wie ich tipp, weil Pletti das ja sagt, dass das dann immer gleich an die große Glocke gehängt wird, wenn die Jungs da irgendwie unterwegs sind. Ich war Basti auch noch zu seiner aktiven Zeit. Ich war schon bei Sky natürlich auch unterwegs und da ist er auch nachts um 4 Uhr, um 5 Uhr irgendwann da rausgedackelt. Sieht mich, hatte vorher natürlich die Kapuze übergezogen, sieht mich, bisschen Panik in den Augen. Ich ihn einfach nur zugezwinkert, Na, ich war selber Spieler und war auch froh, wenn ich dann mal rausgehen konnte und mal die Rambazamba gemacht habe. Das ist für mich dann keine Meldung wert. Also da ticke ich dann noch zu sehr und wird da jetzt tatsächlich kein, würde ich nicht. Dafür war ich selber zu ein Hallo drehen.
Privatleben ist Privatleben, ganz ehrlich. Ja.
Da sind wir uns ja einig. So, jetzt haben wir über junge Spieler gesprochen. Passend dazu noch, Bayern bekommt einen neuen Mitarbeiter am Campus. Kerry, vielleicht kannst du uns einmal aufklären und einmal erklären, worum es geht.
Ja, Michael Wiesinger kommt zu den Bayern als neuer, vermutlich als neuer sportlicher Leiter. Die klare Position ist noch nicht definiert, wird in den nächsten Wochen dann erfolgen. Aber er soll auf jeden Fall im Team von Jochen Sauer arbeiten, der Direktor Nachwuchsförderung bei den Bayern ist und Wiesinger wird dann quasi ihm zuarbeiten, mit ihm zusammenarbeiten, war jetzt von 2019 an Jugendboss bei Nürnberg, also NLZ-Leiter, hat dort auch Top-Talente wie Nene Brown, wie Can Usun hochgebracht mit zu den Profis, hat bei den Bayern auch mal gespielt, also kennt den Verein von 1999 bis 2001, hat aber keine 20 Spiele gemacht, also war jetzt kein ganz gestandener Profi, aber kennt eben den Club, bringt Erfahrung mit, sie wollten noch einen erfahrenen Mann haben für den Campus und bin ich gespannt, wie sie sich dann aufstellen, ob dann Sauer mit ihm gemeinsam den Campus leitet, Sauer ja auch noch sich um das Red and Gold Projekt kümmert, also um die Talentförderung im Ausland, vor allem Partnerclubs wie LAFC betreut, aber Wiesinger versteckt auf jeden Fall den Campus und unklar ist aktuell, wie es dann mit Markus Weinzierl weitergeht, der ist ja sportlicher Leiter am Campus, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, da ist die Option auch da für ihn, in vielleicht einer anderen Funktion am Campus zu bleiben, aber ist noch alles offen, ist noch nichts entschieden.
Torben, guter Schritt aus deiner Sicht. Bayern Campus damit nochmal ein bisschen besser aufgestellt.
Ja, Kerry sagt es ja richtig, ne? Also hat er auch im NLZ in Nürnberg da hervorragende Arbeit geleistet. Ich kenne ihn sehr gut, weil ich mit ihm zusammengespielt habe bei 60, wir zusammen in der Kabine waren und
wer war besser?
Von daher Kommt drauf an, was für Qualitäten du meinst. Also ich war besser in der Defensive und er besser in der Offensive.
Na gut.
Ich habe geflext und er war mehr für das Filigrane zuständig auf der rechten Seite. Nee, Spaß beiseite. Also ich finde das schon richtig und Jochen ist viel unterwegs. Jochen Sauer ist ja nicht nur am Campus und kümmert sich da um die Belange. Was Kerry ja sagt, ist auch viel im Ausland unterwegs. Deswegen den Campus da weiter zu fördern, weiter aufzustellen, halte ich für einen richtig guten Weg. Das ist ja auch das, was die Bayern sich ans Revier heften, dass sie eben halt versuchen, Spieler aus dem Campus zu integrieren und weiter rauszubringen und von daher sich auch dort unten, in Anführungsstrichen unten, breiter aufzustellen. Gut, und Wiese hat hervorragende Arbeit auch in Nürnberg geleistet. Hab mich da in Nürnberg auch mal umgehört und von daher. Viel Spaß in München.
Genau, schauen wir uns an. Ich würde jetzt noch auf, beziehungsweise eine relativ lange Leihspielerliste durchgehen, auf jeden kurz eingehen zumindest und ein bisschen Update geben, wie läuft so und wie seht ihr sie vor allem. Blätti, nur kurz an die Frage, du meintest kurz vorher, du hast nicht so lange Zeit, kannst du noch ein bisschen?
Machen wir schnell hier. Der Berger hat gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass ich anrufen soll. Also Transfermarkt, es ist ja immer, dass ich bin aber deshalb ein bisschen nervös, weil ich während dem Podcast hier das Handy immer auf nicht stören habe. Also ich kriege dann wirklich gar nichts mit. Aber ich bin mir sicher, dass auch Kerry und Torben alle Fragen beantworten können zu den Leihspielern. Aber wenn du eine hast, dann her damit. Außerdem muss ich den Sender heute Abend Transfer-Update haben. Also ich muss die Sendung
natürlich
vorbereiten.
Aber komm,
ich muss auch mit dir. Also mach.
Plätti, ich mache mit dir noch einen Namen. Ich schmeiße mal Joao Palhinha rein. Ich schmeiße jetzt bei dir einfach mal Joao Palhinha hin. An Tottenham ausgeliehen, wissen wir, ist da quasi Stammspieler, hat auch schon 8 Torbeteiligungen gesammelt. Ist eine Rückkehr zum FC Bayern irgendwie realistisch?
Nehm mir die Rasse von meiner Tochter.
Oh Gottes
Willen. Und jetzt hau ich mal einen Hot-Take raus. Ich persönlich würde, wenn Goretzka geht, ich würde Palhinha einfach zurückholen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, also du kannst, hol doch Palhinha zurück, ähnliches Profil wie Goretzka und dann holst du dir noch ein richtig spannendes Talent auf der 4 oder so dazu und lässt den entwickeln um Kimmich, Pavlovic. Der Palhinha hat einen Arsch voll Geld gekostet. Der Palhinha macht mehr Fallrückzieher-Tore in 3 Monaten wie der Ronaldo in 5 Jahren. Also der Palhinha ist doch, das ist ja kein Vollblinder. Das ist ein geiler Spieler mit einer super Mentalität. Das ist ein Zweikämpfer. Das ist natürlich auch ein Holzfuß. Das ist ein Premier League Spieler. Aber den haben noch die Bayern. Ich würde den safe zurückholen, aber sie haben es ja nicht mehr so richtig in der eigenen Hand, weil die Kaufoption bei Tottenham liegt. Aber ich habe das nie verstanden, dass der da überhaupt nicht klarkommt. Gut, der hätte jetzt kaum gespielt, aber Goretzka geht, Palhinha kommt. Ey, ganz ehrlich, hast du alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich bin aber auch voreingenommen, weil ich absoluter Palhinha-Fan bin. Insofern Deal on, wenn es nach mir geht.
Ja, da bin ich jetzt gespannt auf eure Meinung, Torben Kerry.
Die höre ich mir an. Soll bleiben, wo er ist. Premier League ist seine Liga, da passt er hin. Und haben mit Kimmich, Pavlovic bei den Bayern sind zwei Spieler, die eine Vielzahl an Spielen machen werden. Das Duo auch der nächsten Saison. Palhinha wird dann nicht wieder auf diese Vielzahl der Einsätze kommen, die er selber möchte. Und von daher kann er in der Premier League bleiben.
Ich finde die Geschichte generell Wahnsinn, wie er damals nach München kam, der Transfer erste Platz, dann wurde ihm versprochen, er wird noch geholt, dann kommt aber ein Trainer, der irgendwie gar nicht das Profil von ihm unbedingt braucht, der auch ein bisschen mehr auf Goretzka steht, also irgendwie ist die Geschichte einfach Wahnsinn, ich weiß noch nicht, ob sie auserzählt ist, ich finde den Gedanken von Platti nicht schlecht, ihn nochmal zurückzuholen, sich vielleicht nochmal auch dann in der Preseason zu beweisen. Und dann soll Kompany entscheiden, aber ja, Kompany ist, glaube ich, aktuell nicht so ein großer Palhinha-Fan wie Florian Plattenberg. Das ist das Problem. Schade. Ja,
gut, muss ich halt Trainer werden.
Ja, hast du einen Trainerschein?
Hast du einen Trainerschein?
Ja. Nee, ich hatte mich
angemeldet, bei deinen Leisten,
ich hatte keine Zeit. Ja, ich sehe es so ein bisschen gemischt wie Torben und Kerry. Ich finde die Idee auch charmant und erstmal naheliegend, aber Joao Palhinha hat beim FC Bayern nicht funktioniert, hat in der Bundesliga nicht funktioniert. Und deswegen da nochmal das Risiko einzugehen, ihn wieder zu holen und dann funktioniert es möglicherweise wieder nicht.
Aber er hatte auch Verletzungspech, ne? Er hatte in der Phase, wo er vielleicht, hatte er wirklich Verletzungspech. Das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren.
Das stimmt.
Der hat ja auch keine 10 Spieler am Stück gemacht. Das ist ja immer so, dass, also wann kannst du einen Spieler richtig beurteilen? Nur anhand des Trainings.
Der Palhinha ist ein Sensationsspieler. Das ist ein Top-Spieler. Und ich bin davon überzeugt, wenn der wirklich
hast mal mit Kohle bekommen irgendwie da oder was? Hast du Kohle bekommen vom Berater oder Palinja, von ihm selber, oder?
Der Palinja ist meiner Auffassung nach beim FC Bayern der Mann der Zukunft auf der 6. So, jetzt muss ich los.
Bye.
Hasta luego. Hasta luego.
Ja, gut. Dann haben wir Palinja besprochen, würde ich sagen. Die Plätti-Prognose, die schneiden wir raus.
Besprosten.
Das posten wir überall, nur diesen Ausschnitt. Ich guck mal auf die Liste. Und starte mal oder mache ein Tor weiter. Alex Nübel, aktuell an dem VfB verliehen, offizieller eben noch Spieler der Bayern. Torben schüttelt schon im Kopf, weil du ihn nicht bei den Bayern siehst zukünftig.
Genau, die Geschichte ist für mich komplett auserzählt. Ganz ehrlich, ich halte ihn für einen guten Torhüter, halte ihn da, wo jetzt momentan ist, beim VfB Stuttgart, absolut am richtigen Platz. Die Nummer mit zu den Bayern kommt, Vertrag zu unterschreiben, sich nicht zu trauen, nicht zu wollen, auch von mir aus eine realistische Einschätzung zu haben, nee, solange Manuel Neuer da ist, möchte ich nicht. Dann gab es die Verletzungsphase, wo er dann nicht zurückgekommen ist, sich immer noch nicht wirklich getraut hat, Monaco auch nicht richtig losgelassen hat oder da kein richtiger Konsens gefunden ist, aber immer wieder diese Aussage, nee, solange Manuel da ist, das kommt auch in der Kabine an, das kommt bei den Jungs an, die sagen auch, wenn der dann irgendwann zurückkommt, ah, jetzt kommt er auf einmal, jetzt ist der Manuel nicht mehr da und jetzt will er hier unser großer Rückhalt des FC Bayern München sein. Und das alles, die ganze Gesamtkonstellation, ich finde ihn, das ist ein super netter Kerl, ein richtig guter Torhüter, aber die Geschichte beim FC Bayern München ist für mich ausgezählt. Und deswegen, Jonas Urbig ist da anders, der kommt, sagt, ja, ich lerne, ich guck und ich nimm diese gewisse Herausforderung an und krieg meine paar Einsätze und ich will dahinter reifen. Und deswegen gefühlt schon 10 Jahre bei dem Bayern-Vertrag. Ne? So lange ist es natürlich nicht, aber 5 Jahre oder wie lange sind es schon? Und immer noch nicht und immer, nee, so lange und nein, will ich nicht. Da musst du mal irgendwann sagen, den Stock rausnehmen und sagen, ich nehme den Zweikampf an, ich duelliere mich dann auch. Und deswegen, nein, ich persönlich sage, Geschichte ist auserzählt, überall hin, aber nicht zum FC Bayern.
Was ist denn los, Kerry? Also ich unterschreibe das so. Kerry auch?
Ja, ich unterschreibe es auch, aber Tom hat jetzt viermal erzählt, dass die Geschichte auserzählt ist, aber ja.
Die ist definitiv auserzählt.
Bisschen redundant, aber ja, die ist definitiv auserzählt. Ja.
Und dann mache ich mit dem nächsten Torhüter weiter. Da würde ich auch sagen, die Geschichte ist auserzählt. Daniel Peretz war an den HSV verliehen, hat da nicht gespielt, sie nicht durchsetzen können. Die Nummer 2 hinter Daniel Heuer-Fernandes, jetzt an Southampton ausgeliehen, zweite Liga in England, zwar direkt gesetzt, aber trotzdem in meinen Augen einfach von der Qualität her, vom Niveau her, vom Potenzial her, keiner für die Bayern. Ihr könnt kurz nicken, wenn ihr mir zustimmt, ansonsten gerne sprechen.
Kam als Notlösung und ja, hat sich nicht durchgesetzt. Insofern macht es auch keinen Sinn, da noch über eine potenzielle Zukunft zu sprechen. Bei den Bayern.
Jawohl. Dann lass uns kurz noch über einen Liebling von dir sprechen. Ich nenne es einfach mal so, Brian Zaragoza. Jetzt bei Celta Vigo.
Der muss zurück, der ist super Spieler.
Ich habe mich gut mit dir verstanden und ich halte ihn für einen sehr guten Spieler, aber nicht für die deutsche Bundesliga, für La Liga. Er ist ein guter 1-gegen-1-Spieler, aber er hat halt überhaupt nicht sich integriert, weil er auch nicht mal Englisch spricht. Und das ist halt sein Problem. Das habe ich ihm auch gesagt und das hat er auch verstanden dann, als wir nochmal gesprochen haben.
Auf Englisch?
Auf Spanisch, logischerweise.
Ja, das weiß
aber,
ich doch.
Super, super lieber Kerl und hat halt unter Thomas Tuchel, das war Wahnsinn damals, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Der kam ja dorthin als Transfer von Christoph Freund und Thomas Tuchel hat ihn einfach angeblich, wie ich gehört habe, nicht beachtet, nicht mit ihm gesprochen, weil er eben auch kein Englisch gesprochen hat und Thomas Tuchel kein Spanisch, aber das war ein Riesenproblem mit der Kommunikation und so wie ich ihn kenne, hat er jetzt auch nicht Deutsch gelernt in seiner Abwesenheit und wird dann in Spanien bleiben, macht für ihn auch mehr Sinn.
So, dann lass uns die restlichen Namen. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, ich habe noch 6 Namen. Ajan Ibrahimovic, an Heidenheim verliehen, 21 Spiele gemacht, 2 Assists. Ich glaube, wir können die Liste so ein bisschen nach dem Schema ähnlich durchgehen. Auch bei ihm wird es für die Bayern vermutlich nicht reichen, oder, Torben?
Ja, bin ich absolut dabei. Bundesligaspieler, ja. Kein Spieler für internationalen Top-Verein wie den FC Bayern München finden. Ist ein guter Kicker, gute Ansätze, aber reicht am Ende nicht, sich im Kader des Rekordmeisters durchzusetzen.
Jona Kusi-Asare hatten wir auch schon öfter den Namen bei Fulham unter Vertrag. 8 Spiele gemacht, keine Torbeteiligung bisher. Auch da, Kerry, gilt das Gleiche, glaube ich, oder?
Ich glaube, wir müssen da relativieren, weil auch ein Alex Isak ganz früh zu Borussia Dortmund kam in einem ganz jungen Alter und es auch nicht sofort geschafft hat, dann die richtigen Schritte gewählt hat oder genommen hat über auch Spanien, Real Sociedad zu einem möglichen Topspieler jetzt. Deswegen Kusi-Asare, das Profil ist weiter sehr spannend, die Anlagen sind sehr spannend. Er muss jetzt halt die richtigen Schritte nehmen und Fulham war aus meiner Sicht der falsche Schritt, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, aber, und das hören wir auch, er kommt immer besser rein im Training, Christoph Freund ist da auch im engen Austausch. Ich würde ihn noch nicht komplett abschreiben, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass er bei Bayern diesen Schritt macht zu einem Top-Stürmer, weil einfach auch da eine gewisse Konkurrenz vorhanden ist.
So, die restlichen 4 Namen schmeiße ich mal zusammen. Ja, bitte.
Ganz kurz, da scheiden sich bei uns ja auch die Geister bei ihm, ne? Also ich finde ja auch, Kerry hat komplett recht in seiner Analyse, aber, und das ist mein Grund, warum ich glaube, dass es nicht packen wird, weil gewisse Spieler brauchen auch einen eigenen Antrieb, eine eigene Einstellung, eine gewisse Mentalität, sich quälen zu wollen und so, und das zumindest das, was
ich gesehen
habe. Die
würde ich
mir aber
nicht komplett absprechen.
Ja, ich sage ja nur das, was ich bei ihm gesehen habe oder sehe im Training und auch jetzt, wie das so alles so zustande kommt und hin und her. Deswegen, das ist so mein Grundgedanke oder meine Angst, in Anführungsstrichen, dass auch so ein Talent, also so ein Spieler mit solchen Voraussetzungen am Ende dann aber seinen eigenen Weg nicht gehen kann, weil ihm halt dann vielleicht hier und dort die entsprechenden Prozentpunkte fehlen, um sich da eben auch ganz oben durchzusetzen. Das ist nur meine Einschätzung.
Ja, die Körpersprache erinnert mich auch so ein wenig an Joshua Zirkzee.
Ja,
2.0. Und er hat dann aber die richtigen Schritte, also Zirkzee hat die richtigen Schritte gemacht. Er hätte halt in Italien bleiben sollen damals. Es war Quatsch, nach England zu gehen, zu United zu gehen. Er hatte eine überragende Saison unter Thiago Motta in Bologna war es. Und dann hätte er zu Milan gehen müssen. Die Option lag auf dem Tisch. Und das ist ja wieder das, wovon ich gerade auch gesprochen habe. Die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Und das ist jetzt für Kusi-Asare, für die Bayern auch die Herausforderung, ab Sommer dem Jungen einen gescheiten Plan hinzulegen und nicht zu sagen Mitte August, hey, ach, wir behalten dich, du bist der Backup von Harry Kane. Und dann am 25. August holen wir Nicolas Jackson und sagen ihm dann, okay, wir brauchen dich eigentlich doch nicht mehr. Und dann wird natürlich jeder nervös im Umfeld des Spielers, Eltern, Berater und so weiter. Und dann kommen natürlich Optionen wie Fulham auf den Tisch. Und das war nicht die ideale Option. Aber nochmal, was ich jetzt auch gehört habe, die Bayern-Analysten sind da ja auch im engen Austausch und kriegen auch alle Zahlen, alle Werte von ihm. Er macht's wirklich besser im Training und hat jetzt auch schon erste Startelf-Einsätze bekommen. Aber klar, für den nächsten Sommer braucht es dann einen klareren, besseren Plan. Und da ist dann auch Christoph Freund und natürlich auch die sportliche Leitung der Bayern gefragt, weil ja diese Laie hätte von den Bayern auch verhindert werden können durch eine bessere Kommunikation. Diese Kritik müssen sich auch gefallen lassen.
Absolut.
So schaut's aus. Jetzt schmeiße ich noch 4 Namen hin. Ich sehe es bei allen 4 so, dass sie potenziell Bundesligaspieler sind, vielleicht auch eher Zweitligaspieler, aber auf Sicht bei den Bayern keine Rolle spielen werden.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es sind die letzten 4, die aktuell eben verliehen sind. Maurice Krattenmacher, der ist bei der Hertha eigentlich gesetzt, aktuell eine Oberschenkelverletzung. Da sehe ich es eben so, wie ich es gerade beschrieben habe, genauso wie bei Amindo Sieb, 22 Spiele für Mainz gemacht, 2 Tore, aber so richtig für die Bayern. Dann haben wir noch Lovro Zvonarek, Grasshoppers Zürich, 21 Spiele, 5 Torbeteiligungen, ordentlich, aber es ist halt dann auch nur in Anführungszeichen die Schweizer Liga. Und dann haben wir noch Tarek Buchmann, echt ein Sorgenkind, an Nürnberg gerade verliehen, 3 Spiele bisher gemacht, in der Regionalliga gerade wieder mal eine Fußverletzung, der hat so wenig Spiele gemacht die vergangenen Jahre, der kann einem wirklich fast leid tun. Ja, seht ihr es bei einem der 4 potenziell doch, dass sie eine Chance haben? Ja?
Kerry, mach du mal. Ich höre mir das gerne mal.
Ich unterschreibe das, was jetzt auch Felix gesagt hat. Sehr gute Analyse. Ich dachte, da kommen 2 andere Spieler. Und deswegen war ich jetzt ein bisschen stutzig, weil du noch 2 Spieler vergessen hast. Einmal Jonathan Aspiensen spielt auch in Zürich. Macht's dort richtig gut. Ist für mich aber auch ein Spieler, der noch vielleicht eine Zwischenstation bräuchte, um nochmal zu den Bayern zurückzukehren. und dann Noel Aseko. Und den Namen müssen wir uns merken. Der macht es in Hannover überragend. Die Bayern sind extrem zufrieden mit ihm und überlegen tatsächlich, ihn im Sommer zurückzuholen. Und dann eben das, was Plätti gesagt hat, noch einen talentierten Spieler dazuzunehmen, weil wir hatten natürlich auch im Transfer-Update von Kenneth Eichhorn berichtet, junger Hertha-Spieler, junges Talent. Aseko damals auch aus dem Hertha-Nachwuchs nach München gekommen. Auch Verletzungsprobleme gehabt, jetzt kommt er rein, aber bei Eichhorn ist die Saison jetzt beendet und es würde mich wundern, wenn die Bayern jetzt den Spieler im Sommer holen. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber es würde mich doch wundern, zumal sie ja mit Aseko einen Spieler haben, der jetzt die Spielzeit bekommt in Hannover, der es richtig gut macht. Und das Profil ist sehr spannend. Mir hat mal ein Spieler gesagt von Bayern, der spielt jetzt aber nicht mehr bei den Bayern, der hat zu mir gesagt, der Aseko im Training, was er gemacht hat, war wirklich überragend. Sein Problem war einfach die hohe Anzahl an Verletzungen. Wenn er das in den Griff bekommt, würde ich nicht ausschließen, dass Noel Aseko sich bei den Bayern durchsetzt.
Wir beobachten es natürlich weiter und halten euch hier auf dem Laufenden.
Ich weiß, aber
ich bin da mal deiner Meinung. Alle anderen, die du genannt hast, Felix, würde ich genauso einordnen und genauso stehen lassen und unterschreiben.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion? Ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land sehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher. Alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/minga und geben Sie beim Bezahlen den Code MINGA ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Na guckt, dann haben wir da mal wieder ein verhältnismäßig ausführliches Fazit gezogen, sozusagen Zwischenfazit. Plätti hat seinen Standpunkt zu João Palhinha ausführlich dargestellt und dann haben wir, glaube ich, was das betrifft, erstmal wieder alles besprochen. Torben, ich habe wieder eine Frage von Dominik an den Ex-Profi.
Ui.
Ja. Weil es auch, ist ihm, glaube ich, eingefallen, weil ja Bayern gegen Augsburg ist ja so ein kleines Derby und darauf zielt ja auch die Frage ab, wie viel anders ist die Vorbereitung als Profi auf so ein Derby, erstmal was die Vorbereitung betrifft und wie viel anders ist es dann tatsächlich so ein Derby zu spielen? Du durftest ja das ein oder andere Stadtderby hier in München auch absolvieren.
Vorbereitung ist insofern anders, dass so eine Woche vor dem Spiel in der Stadt und im Umfeld, ob es Familie, Freunde ist, ob es beim Bäcker ist, beim Einkaufen, dass das schon elektrisiert, dass da schon immer du angesprochen wirst, hey, am Wochenende geht's gegen die Bayern und ne, und da hauen wir die weg und dann und also das merkst du schon, das hat eine ganz andere Dynamik, ob du beim Friseur sitzt oder wie auch immer. Wir hatten ja damals mal bei den Bashis im Bash-Club, gab's ja Robert, der hat die Roten, war für die Roten, war Bayern, Lüner Bayern-Anhänger und Ralle war halt 60er und die beiden haben zusammen einen Friseurladen gehabt und da saßen wir halt dann auch öfter, wir Spieler, ich auf dem linken Stuhl und dann rechts Basti oder Hasan Salihamidzic oder wie auch immer. Also wir waren dann, haben uns dort immer getroffen und wir untereinander hatten natürlich auch dann immer so eine gewisse, ja, lockere Rivalität, kam ein paar Sprüche hin und her, die beiden dann hinter uns haben sich da verbal um die Ohren gehauen und das hast du alles schon gemerkt, aber du wusstest natürlich auch in der Woche vor dem Spiel, volle Hütte, Emotion pur, auf den Rängen, auf dem Rasen, das ist dann schon eine andere Vorbereitung, aber was jetzt Trainingsinhalte und so weiter angeht, da richtest du dich ja eben manchmal nach dem Gegner oder auch nach deinen eigenen Prinzipien und das war jetzt irgendwie nichts anders, aber Fahrt zum Stadion, du siehst dann da alles, ne? Also blau und rot und das macht schon was mit dir und das war dann schon auch ganz besonders unten im Kabinentunnel dann, wenn du die Jungs dann da siehst, hat schon was gemacht. Letztes Mal war in der Allianz Arena DFB-Pokal, wo wir dann in der Verlängerung in der 119., 120. Minute gegen uns noch den Elfmeter bekommen haben, den Ribéry dann mit ein paar Lenker reingeschnuffelt hat in der Wiederholung, den zweiten. Aber so damals auch noch Olympiastadion und so, das war schon besonders. Das hat schon Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass wir dieses Derby irgendwann noch mal erleben dürfen. 60 ja zumindest in der dritten Liga noch nicht ganz weg vom Thema Aufstieg. Mal gucken, ob sie es zumindest mal in die zweite Liga schaffen, dass die Bayern in der ersten Liga bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, relativ sicher.
Ja, ich möchte aber natürlich, was die Statistik angeht, klar wünsche ich den Löwen, dass sie wieder hochkommen, ne? Aber der letzte Bundesliga-Torschütze der Löwen, das bin und bleibt möglicherweise ich. Das muss nochmal erwähnt werden.
Kaum jemand.
Ja, Kerry, da schaust du, ne? Der letzte Bundesliga-Torschütze. Ja. Gut, haben wir das auch weiter.
Kerry wollte, glaube ich, noch was dazu sagen.
Nee, ja, ich habe mir irgendeinen Spruch überlegt, aber hab dann gesagt, schon mal.
Ja, ich weiß es.
Ja.
Haben wir dir angesehen.
Ich meine, dass du ziemlich viel von dir hältst, sieht man hinter dir. Deswegen. Ist ja, ich stimme dem zu.
Ach, das ist ja der letzte Bundesliga-Torschütze.
Ja.
Da ist er ja.
Da ist er ja.
Dann lasst uns noch auf zwei Spiele vorausschauen. Das eine findet heute Abend hier bei mir um die Ecke statt, in Eindhoven, bei der PSV. Gute Nachricht aus Bayern, dass personaltechnisch wieder es ein bisschen besser aussieht. Upamecano hat sich zurückgemeldet. Sascha Boey wäre sogar eine Option für ein paar Minuten, meinte Kompany gestern auf der PK. Gnabry ist wieder fit. Guerrero ist noch verletzt, Leimer ist noch verletzt. Aber so langsam fügt sich's wieder. Stanisic sogar auch wieder im Training gestern gewesen, auch wenn er noch keine richtige Option für heute Abend sein wird. Ich fange mal mit euch an, auch wenn ich jetzt vielleicht nochmal 2% tiefer im Thema PSV und hier Auswärtsspiel drin bin, weil ich eben vor Ort bin. Aber wie schwer wird's, denkt ihr, für die Bayern heute Abend?
Kann durchaus ein Rotterdam 2.0 werden. Haben sie sich ja auch schwer getan, haben auch verloren. Ich gehe davon aus, dass PSV auch viel im Ball haben möchte, viel haben wird, weil sie auch anders nicht spielen können. Dann ist halt die Frage, können die Bayern ihren Stempel da aufdrücken? Haben sie wirklich die Körner jetzt drin? Weil am Wochenende auch ein wichtiges Spiel wieder ansteht. Sie haben jetzt einfach viele Spiele zuletzt auch gehabt. Aber, und das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, sie müssen diesen zweiten Platz zementieren. Dafür reicht ein Unentschieden, meine ich.
Genau.
Ja, ein Sieg sowieso, aber ja, ein Unentschieden wäre top. Ja, weil du brauchst diesen zweiten Platz aus meiner Sicht. Das ist aber mal ein psychologischer Vorteil, wenn du bis zum Halbfinale das Rückspiel immer zu Hause bestreiten darfst. Insofern, die Motivation sollte vorhanden sein. Bei einem ist die Motivation sicher groß. Paul Wanner, bin ich gespannt, wie er heute auch spielen wird. Ich gehöre davon aus, dass er starten wird. Spielt jetzt ja eine andere Position unter Peter Bosch, so ein tiefer Spielmacher auf der 8. Ja, guter Spieler nach wie vor. Und ich freue mich, weil PSV auch immer, also finde ich, ein geiler Verein. Die haben viele junge Spieler auch in der Vergangenheit immer wieder gefördert, auch von den Bayern. Malik Tillmann zum Beispiel hat auch den entscheidenden Schritt zum Topspieler dann oder zu einem Bundesligaspieler in Eindhoven gemacht, spielt jetzt ja in Leverkusen. Xavi Simons vorher dort gespielt. Der Sohn von Marc van Bommel ist leider noch schwerer verletzt, hat ja eine schwere Knieverletzung, ist nicht dabei. An sich interessante Mannschaft. Ich halte von Peter Bosch auch viel, zumindest von dem Ansatz. Menschlich kann ich jetzt nicht viel zu ihm sagen, aber der spielerische Ansatz gefällt mir ganz gut. Insofern freuen wir uns doch auch hoffentlich auf ein torreiches Fußballspiel.
Ja, menschlich hat sich Jonathan da auch gestern sehr positiv in Richtung Peter Bosz gemeldet. Also der scheint auch menschlich ein guter Typ zu sein. Torben-Statistik?
Ja, Eindhoven in den letzten Gruppenspielen immer sehr stark. Nochmal explizit gelesen und die Bayern auch nur eins der letzten 7 Auswärtsspiele in Holland. Das war eine Quote, die mich sehr überrascht hat. Nur gewonnen. Ich meine, Rotterdam war ich mit dabei. Immer tolle Atmosphäre da in Holland, in den Stadien. Enthusiastisches Publikum. Also Atmosphäre wird die Bayern erwarten und sie müssen auch gewinnen. Also die Playoffs zu erreichen, müssen sie. Eindhoven muss gewinnen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, um sicher in den Playoff zu sein. Ja. Genau, so. Und dann Punkt, dann musst du wieder gucken und das Ganze hin und her. Und dann, also da ist eine gewisse Brisanz drinne. Die Bayern wollen den zweiten Platz unbedingt manifestieren. Eindhoven will gewinnen, um eben halt da die Playoffs noch zu erreichen. Und da ist Würze drinne. Also ich bin gespannt, gerade auch nach der Niederlage eine Reaktion zu zeigen, eine Reaktion zeigen zu können, wie es steht um die Körner. Wer muss dann möglicherweise wieder auf einer Position spielen? Ist es dann Kimmich auf einmal hinten rechts und oder ist es dann doch wieder Tom Bischoff hinten rechts, Ito hinten links oder Bischoff hinten links? Und also da bin ich gespannt, wie es dann auch handeln wird. Und eine Reaktion möchte gezeigt werden.
Ich freue mich echt auf das Spiel. Du hast auch gestern, also was auch kombiniert, gestern auf der Pressekonferenz sehr, sehr glaubhaft vermittelt, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen will und dass es ihm jetzt nicht nur darum geht, eben den Punkt zu holen, Platz 2 zu sichern. Der will dieses Spiel unbedingt gewinnen und gleichzeitig eben PSV auch. Und deswegen wird es, glaube ich, ein relativ offener Schlagabtausch zwischen zwei offensiv starken Teams und deswegen freue ich mich da richtig drauf. 35.000 im Philips-Stadion hier ums Eck. Das wird, glaube ich, ein gutes Ding. Und ja, wenn die Bayern den 7. Sieg im 8. Liga-Phasenspiel holen, dann können sie auch sehr, sehr zufrieden sein, eben mit dieser quasi Champions League-Vorrunde, wenn man so will.
Ja.
Und Paul Wanner bin ich übrigens auch gespannt,
zuletzt, ja. Es geht ja darum, auch wieder ein Signal zu senden an die europäische Konkurrenz. Und du spielst jetzt am Wochenende wieder gegen HSV. Du hast jetzt in der Liga zu Hause verloren. Das wurmt sowieso. Der Stachel sitzt ein bisschen drin. Sind noch 8 Punkte. All is easy. Läuft ja auch alles wie geschmiert bei den Bayern. Aber jetzt mal wieder fiktiv gesprochen. Stell dir mal vor, die verlieren auf einmal gegen Eindhoven, aus welchen Gründen auch immer. So, dann hast du 2 Niederlagen hintereinander. Du hast wieder fliegst zurück, reist wieder nach Hamburg, hast da das nächste Spiel. Geht ja um so eine Grundstimmung, gar nicht erst richtig einreißen zu lassen. Und von daher werden wir heute auch, glaube ich, motivierte Bayern sehen, die da Gas geben.
Das glaube ich auch. Jetzt hast du das nächste Bundesligaspiel schon angesprochen. Am Samstag die Bayern zum Topspiel in Hamburg zu Gast beim HSV. In der Hinrunde gab es ein 5:0 zu Hause in der Allianz Arena. Kerry, wird es ähnlich deutlich? Was wäre deine Prognose stand jetzt?
Auswärts immer anders als in der Allianz Arena gegen den HSV, aber es sollte ein Sieg werden. Der HSV, ja, muss ich erstmal, soll ich sagen, etablieren auch wieder in der Liga. Es wäre ihnen zu wünschen, dass der Verein dann auch in der Liga bleibt, die Mannschaft in der Liga bleibt. Ich halte auch Polzin für einen guten Trainer. Und Hamburg als Stadt, als Standort, als Verein gehört einfach für mich ganz klar in die erste Liga. St. Pauli wird ja eher schwer mit dem Klassenerhalt, wenn sie so weiterspielen. Aber ja, ich gehe von einem Bayern-Sieg aus, aber nicht von einem klaren Bayern-Sieg.
Du siehst es wahrscheinlich auch ähnlich als Nordlicht, Torben. So Hamburg gehört in die Bundesliga, ne? Mein Gott.
Ja, so. Ich würde mich freuen, wenn der Hamburger Sportverein in der ersten Fußball-Bundesliga bleibt. Ich als gebürtiger Kieler Jung würde das sehr unterstreichen. Ich gehe davon aus, dass es ein etwas komplizierteres Spiel für die Bayern werden wird, aufgrund der momentanen Belastung. HSV ausgeruht, aber am Ende unterstreiche ich das, wie Kerry sagt, es wird ein knapper Sieg für die Bayern. Aber Sympathie ist als Nordlicht natürlich gegeben für den HSV.
Na klar. Dann würde ich sagen, haben wir heute viel gequasselt. Bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke ich mich bei euch beiden und auch bei Plätti natürlich. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.